Hallo, liebe Hundefreunde. Hier ist Annegret. Ich sende euch Duckegrüße aus Wiesbaden und von meiner Webseite www.deinen-hundehilfe.de. Ja, ich habe heute einen speziellen Gast, eine ausgebildete Hundetrainerin. Das ist die Jennifer aus Grasdorf in der Nähe von Hildesheim. Und wir wollen heute ein paar Fragen beantworten, die sich so aus der Hundehaltung ergeben. Und ja, ich begrüße erstmal die Jennifer. Jennifer, hallo.
Hallo.
Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an und nachher kannst du ja über dich noch ein bisschen mehr erzählen.
Ja, okay, das können wir machen.
Gut, also ich habe zum einen erstmal die Frage, wenn man sich einen Hund aus dem Tier, wenn man sich für einen Hund aus dem Tierheim entschieden hat, wie soll zum Beispiel die Eingewöhnungszeit und die Eingewöhnungsphase ablaufen, wenn man das Tier denn aus dem Tierheim holt?
Also ich würde erstmal wichtig finden, dass man nicht allzu viel an seinem Alltag verändert, denn das würde für das Tier, was sich ja einleben muss, quasi eine doppelte Veränderung bedeuten. Erst ändere ich meinen Alltag, damit der Hund gut bei mir ankommen kann, und dann ändere ich ihn nochmal so, wie er eigentlich sein soll. Dann finde ich ganz wichtig, dass man sich vorher schon überlegt, was ist mir wichtig im Umgang mit dem Hund, also was soll der dürfen und was soll er vielleicht auch nicht dürfen, und da auch eine halbwegs konsequente Linie zu fahren, damit der Hund einfach auch eine Möglichkeit findet, ja, sich an mir zu orientieren und da einfach auch eine gute Linie für sich erkennen kann, die sich einfach wiederholt, denn das gibt für den Hund letztendlich Sicherheit.
Okay, würdest du sagen, kann man sich vorher bei Hundetrainer Rat holen? Oder sollte man vielleicht vorab mal mit dem Hundetrainer drüber sprechen, wenn man sich einen Hund anschaffen möchte?
Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, wie viel Erfahrung man selber bereits mit Hunden mitbringt. Jemand, der sich als Ersthund einen Hund aus dem Tierheim holt oder auch einen Welpen holt, der sollte das zumeist bei vielen Hundetrainern kostenfreie Angebot in Anspruch nehmen und einfach so eine Erstberatung mal mitmachen für eben Menschen, die sich einen Welpen holen oder einen Hund aus dem Tierschutz, um dort eigene Fragen loszuwerden, aber vielleicht auch einfach ein paar Fragen gestellt zu bekommen, um herauszufinden, ob die Entscheidung, die man da trifft, auch alltagstauglich für einen selber ist. Wenn ich allerdings schon längere Zeit Hundehalter bin, dann ist es sicherlich nicht zwangsläufig nötig. Also wenn ich vielleicht schon einen guten Hundetrainer habe, dann ist es natürlich auch eine ganz gute Idee, wenn ich mit dem im Kontakt bleibe. Je nachdem, was dann mit dem Hund passiert, ist ja vielleicht ganz gut, wenn ich mal jemanden habe, den ich schnell um Hilfe fragen kann oder um einen Tipp fragen kann. Aber ich glaube nicht, dass es ein Muss ist, einen Hundetrainer an der Hand zu haben, wenn man selber einfach ein bisschen firm schon ist im Umgang mit dem Hund.
Okay, und ja, wenn jetzt nun einer noch gar keine Erfahrung mit Hunden hat.
Ja, dann würde ich es schon anraten. Das kommt aber auch immer so ein bisschen darauf an, was ich für ein Tierheim mir ausgesucht habe, wie gut ich da beraten werde, ob die selber eben auch schon viel Erfahrung mit dem Hund haben, den ich mir vielleicht ausgesucht habe. Und dann muss man ja auch immer sehen, dass der Hund im Tierheim sich möglicherweise noch mal ganz anders verhält als bei mir zu Hause dann. Er wird auch irgendwann ankommen. Der Hund braucht im Schnitt, also so erfahrungsgemäß, 3 bis 12 Wochen, bis er wirklich irgendwo ankommt. Und dann ist es sicherlich schon ganz ratsam, wenn man für die erste Zeit, nachdem der angekommen ist, jemanden an der Hand hat, der einem helfen kann.
Ja, also es dauert schon so eine gewisse Zeit, sage ich mal, bis der Hund sich eingewöhnt hat.
Ja, auf jeden Fall. Es sagen ja auch viele Hundehalter, die ihre Hunde aus dem Tierschutz haben, dass sie am Anfang irgendwie einen ganz anderen Hund hatten als dann vielleicht ein paar Wochen später. Das kann gut sein, das kann auch nicht so gut sein.
Da sollte man ein bisschen Geduld mitbringen. Denn ich muss sagen, ich bin ja Gassigeherin im Tierheim. Ja, bei uns ist es letztens auch mal vorgekommen, es kommt nicht oft vor, aber ab und an kommt es vor, dass eben sich Leute einen Hund holen und den nach 2 Wochen wiederbringen, weil sie irgendwie nicht klarkommen.
Ja. Ja, also das haben wir ja in der Praxis durchaus auch. Wir haben durchaus Leute, die schon vorab anrufen und sich an sich auch wirklich informieren und sich informiert haben. Und dann kommt es einfach manchmal doch ganz anders, als man es gedacht und sicherlich auch gehofft hat. Und ich finde schon, dass es sinnvoll ist, da auch geduldig zu bleiben. Und wenn du Gassigeher bist, dann kennst du das sicherlich auch am besten. Gerade Gassigeher sind einfach auch eine gute Adresse, um mit den Leuten im Tierheim mal zu sprechen, denn die kennen die Hunde manchmal besser als das Tierheimpersonal, was ganz viele Hunde versorgen muss.
Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich unterhalte mich auch immer viel mit den Tierpflegern, wenn ich dann den Hund dann abgebe und manchmal fragen sie auch, wie er war. Letzten Sonntag zum Beispiel ist eine andere Gassigeherin mit meiner kleinen Dackeldame losgegangen. Mhm. Und ich sollte mal zu die Welpen, aber die gute Dackeldame war nicht gewillt, mit der anderen Frau zu gehen.
Ja, da kommt vielleicht der sagenumwobene Dackeldickschädel durch. Den soll ja der ein oder andere Dackel haben.
Ja, es blieb nichts anderes übrig. Wir mussten tauschen. Ich bin ja auch gern gegangen. Also. Und die hat sich so doll gefreut, dass sie mit mir dann loslaufen konnte.
Ja, das glaube ich. Naja, gut, Hunde sind auch irgendwie ein bisschen Gewohnheitstiere, ne?
Ja. Welche Frage mir noch auf den Herzen liegt, ist, mit welchen Ausgaben sollte man monatlich rechnen, wenn man sich einen Hund anschafft?
Oh, das ist eine echt schwierige Frage, finde ich, weil das kommt ja einfach auch immer darauf an, was, also ob ich mir zum Beispiel einen jüngeren oder einen älteren Hund hole. Das heißt, ob vielleicht auch schon Tierarztkosten anfallen oder ob Tabletten anfallen, das ist davon abhängig, wie ich meinen Hund ernähren möchte, ob ich vielleicht für den einkaufe und koche oder ob ich einfach nur den Sack Trockenfutter kaufe. Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich, auch von der Größe des Hundes. Das sehen wir hier zu Hause auch. Die Großen fressen natürlich um einiges mehr als die Klein.
Ja.
Also ich denke, man darf ruhig schon zwischen 200 und 300 € veranschlagen und was übrig bleibt, legt man sich vielleicht in eine Tierarztkasse oder so. Also kann sicherlich auch mal wesentlich weniger werden, kann aber einfach auch mal wesentlich mehr werden. Wenn tatsächlich mal eine größere OP anschlägt, ansteht, dann kann das natürlich auch mal in den dreistelligen Bereich reingehen oder auch sogar in den vierstelligen.
Ja, da schließt sich mir noch eine Frage gleich an. Es gibt ja auch bestimmte Versicherungen. Gibt es irgendeine Versicherung, die man haben muss?
Meinst du das in Bezug auf Hundekrankenversicherung oder allgemein?
Haftpflicht oder?
Genau, also die Hundehalterhaftpflichtversicherung ist ja Pflicht mittlerweile in Deutschland. Die muss man haben und der Hund muss halt auch bis zu einer gewissen Versicherungssumme versichert werden. Da kann einem ein guter Versicherungsberater sicherlich auch weiterhelfen, was dann da drin ist. Ansonsten gibt es keine Versicherungen, die Pflicht sind. Da muss man sich dann einfach gut erkundigen. Gerade die Hundekrankenversicherung, da gibt es einige sehr gute, wo auch viele meiner Kunden sehr zufrieden mit sind. Und da gibt es dann sicherlich auch welche, die von Anfang an vielleicht auch bei bestimmten Rassen bestimmte Dinge einfach per se ausschließen. Und dann macht es vielleicht nicht ganz so viel Sinn. Dann macht es manchmal mehr Sinn, wenn man das Geld tatsächlich in die Spardose steckt.
Aha, okay. Gut, was noch so mir wichtig ist, gibt es irgendwelche Gegenstände, Utensilien, die man ein Hund kaufen müsste? Was weiß ich jetzt, ein Körbchen und Spielzeug?
Ja, also ich glaube, dass man Spielzeug, wenn man das mag, auch sehr gut selber machen kann. Dem Hund ist es ja im Normalfall egal, wie es aussieht. Hauptsache, es macht Spaß, damit umzugehen. Ne? Ein altes, nicht mehr benutztes Handtuch mit ein paar Knoten rein kann ein ganz tolles Spielzeug sein, wohingegen das 30 € teure Spielzeug vielleicht vom Hund nicht mal angesehen wird. Natürlich gehört zur Hundeausstattung eine Leine, ein Halsband oder ein Geschirr, je nachdem, was man lieber mag. Je nachdem, ob ich einen Langhaar oder einen Kurzhaarhund habe, vielleicht etwas zur Fellpflege, möglicherweise auch mal das ein oder andere Hundeshampoo, falls ich doch mal einen Hund habe, der es gerne mag, sich in Aas zu wälzen oder so. Ein Hundenapf, ein Getränkenapf ist sinnvoll. Ich glaube, viele Sachen hängen davon ab, was die Person, die sich den Hund holt, einfach mag. Unsere Hunde hier zu Hause haben fast in jedem Raum eine Hundebox stehen, weil sie das einfach mögen. Die mögen es, ein bisschen begrenzt zu sein und wo sie für sich sein können. Die kennen das aber auch von klein auf an. Ich weiß aus der Erfahrung heraus, dass viele Menschen das als Einsperren empfinden, wobei wir die Boxen vielleicht nur zweimal im Jahr tatsächlich zumachen, wenn hier irgendwie größere Veranstaltungen sind, damit die Hunde ihre Ruhe haben. Also es geht eher darum, den Hund zu sichern, damit nicht jeder den anfasst und die auch da ihre Ruhe haben. Oder ich kann mir natürlich auch ein Körbchen holen. Also es gibt sicherlich ein paar Sachen, die sinnvoll sind. Manche Sachen findet man ja auch erst im Nachhinein raus. Dass ich vielleicht einen Hund habe, der Regen total doof findet, dann brauche ich vielleicht sogar auch einen Regenmantel. Oder vielleicht habe ich einen mit wenig Unterwolle, dann brauche ich auch für einen Winter einen Mantel oder so. Also es gibt, glaube ich, ganz viele Sachen, die man kaufen kann, und ein paar ganz wenige Sachen, die man kaufen muss oder müsste, wenn man sie sich nicht vielleicht selber machen kann.
Ja, ja. So, ja, dann habe ich noch die Frage, ist ein regelmäßiger Tagesablauf wichtig für einen Hund?
Auch da muss ich sagen, das kommt halt wieder so ein bisschen auf den Hund an. Also habe ich zum Beispiel einen Hund, der zu Unsicherheiten neigt, dann ist es für den wichtig, wenn es einen gewissen Ablauf gibt. Und mit Ablauf meine ich nicht, dass ich um 7 Uhr aufstehen muss, dass ich um 7.30 Uhr den Hund in den Garten lassen muss, dass um 7.45 Uhr das Futter bereitstehen muss, sondern dass der Ablauf in sich für den Hund ein erkennbares Muster hat, wo er weiß, okay, also wenn Herrchen oder Frauchen aufsteht, dann machen die mir dann die Tür auf. Und wenn ich dann draußen mein Pipi gemacht habe, dann sind die dann wahrscheinlich erstmal im Badezimmer. Ne? Also dass so ein paar Eckpunkte am Tag für den Hund ein erkennbares Muster ergeben, wo er sagt, das passiert halt immer wieder, da kann ich mich drauf verlassen. Ich finde es schwierig, feste Zeiten einzuhalten, weil ich einfach glaube, dass sie mittlerweile in den Alltag von vielen Personen nicht reinpassen. Und ich finde es auch gar nicht so sinnvoll. Denn wenn mein Hund es gewohnt ist, dass er immer abends um 18 Uhr sein Futter kriegt, dann stelle ich mir vor, was mal ist, wenn ich auf dem Weg nach Hause eine Autopanne habe und ich komme vielleicht mal eine Stunde oder sogar zwei Stunden später nach Hause, dann wird der Hund zu Hause sicherlich schon nah an einer Panik sein, weil für ihn dieses Muster irgendwie durchbrochen ist. Also einen gewissen geregelten Tagesablauf finde ich schon wichtig. Das ist für uns ja auch irgendwie wichtig, zumindest für die meisten. Aber ich glaube, ganz feste Strukturen sind nicht sinnvoll für einen Hund.
Also man muss nicht dann Punkt 7 Uhr die Haustür aufmachen.
Nein. Um Gottes Willen. Also um Gottes Willen, das wäre ja ganz furchtbar. Dann hätte keiner mehr vielleicht mal einen Tag, wo man länger ausschlafen dürfte oder mal später ins Bett gehen dürfte. Nein, also ich finde es schön, wenn man Hunde in den Alltag, den man hat, integriert. Und die meisten Menschen haben ja so einen gewissen Ablauf. Und wenn nicht, muss ich gucken, ob mein Hund es einfach gut verpacken kann. Auch da gibt es Unterschiede bei den Individuen. Der eine kann das problemlos wegstecken und dem anderen macht es vielleicht Stress. Da muss man dann vielleicht einfach ein gutes Auge auf den Hund haben. Und ansonsten, wie gesagt, finde ich es einfach immer wichtig, wenn Hunde irgendwie dabei sein dürfen und Familienmitglieder sein dürfen.
Was ich noch immer so ab und an mal so in den Foren lese, da gehen ja die Meinungen auch immer sehr auseinander. Das ist, wie oft sollte man am Tag mit einem Hund Gassi gehen?
Ja, da hast du recht. Also da gehen die Meinungen ganz stark auseinander, glaube ich. Wie oft? Also
ist im Moment ganz schlecht zu hören.
Okay. Geht's jetzt wieder besser?
Jetzt geht's wieder.
Okay.
Ja.
Also lass es mich mal so sagen. Es gibt eine tolle DVD von Günter Bloch, die heißt Die Pizzahunde. Und da sieht man, dass die Hunde eigentlich nur einmal am Tag eine halbe Stunde gemeinsam einen etwas längeren Streifzug durch ihr Territorium miteinander machen. Und ansonsten befinden die sich einfach viel in ihrem, in ihrer Heimatumgebung, also in ihrem Zuhause sozusagen, und spielen da miteinander und beschäftigen sich auch miteinander. Damit will ich jetzt nicht.
Im Moment bist du wieder ganz schlecht zu hören, Jennifer.
Okay, ja.
Jetzt geht's wieder.
Das kann möglicherweise an der Internetverbindung hier liegen.
Ja.
Naja, die ist abends manchmal ein bisschen schwieriger. Da buchen sich alle ins Internet ein.
Aber wir machen einfach weiter.
Ja, also ne, ich will damit nicht sagen, dass ein Hund nur eine halbe Stunde am Tag Gassi geführt werden soll. Ich glaube aber, dass es kein Riesendrama ist, wenn es mal passiert. Ne, insofern der ansonsten die Möglichkeit hat, sich zu lösen, also weil ich einen Garten habe oder so. Ansonsten würde ich sagen, sind 2 bis 3 Gassigänge, je nach Hund und Alter und Möge und wie ich den auch beschäftige, zwischen 30 und 60 Minuten oder auch länger. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Deswegen gehen da ja auch die Meinungen so sehr auseinander. Ne, ich habe hier zu Hause 2 Hunde-Omis und wenn ich denen sage, wir gehen jetzt 1,5 Stunden spazieren, dann zeigen die mir einen Vogel. Die sind ne, mit 2-mal am Tag 30 Minuten völlig zufrieden. Ansonsten pennen die fast den ganzen Tag. Und ja, wenn wir dann noch mal was Schönes im Garten machen oder wenn die mal mit in die Hundeschule kommen und gucken dürfen, sind die todglücklich. Und die beiden jungen Papillons, die wir hier haben, die möchten natürlich gerne mehr Action haben. Und dann muss man eben auch gucken, wie man beiden gerecht werden kann, ne? Sowohl den Jungen als auch den Alten. Und da muss man halt Möglichkeiten finden.
Ich glaube, die Internetverbindung, die ist total schlecht.
Ja, das, also ich kann ganz viel ändern, aber das tatsächlich leider nicht. Also ich höre dich tatsächlich immer noch gut.
Ja, jetzt bist du auch wieder gut zu hören.
Okay. Das ist ja spannend.
Aber nichtsdestotrotz, wir lassen das so und es ist ja schon viel gesagt worden. Was ich noch habe hier ist, wie wichtig sind Regeln und Grenzen und wie setzt man sie als Hundehalter durch? Kannst du da uns ein paar Tipps geben?
Also zu der ersten Frage, wie wichtig sind Regeln und Grenzen? Ich finde es ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass ein soziales Gefüge, also eine Mensch-Hund-Gruppe oder auch ein Hunderudel oder eine Menschengruppe nicht funktionieren kann ohne Regeln und Grenzen. Wenn mein Gegenüber nicht weiß, wo beginnt meine Grenze, muss ich damit rechnen, dass diese regelmäßig überschritten wird. Das heißt, ich muss ihm irgendwie kommunizieren, wo meine Grenze beginnt. Und da gibt es sicherlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann, wenn ich einen großen Hund habe, der vielleicht dazu tendiert, mich immer anzuspringen und mich quasi fast wegwämst und der hört auf ein Nein, dann kann ich ihm das ja rechtzeitig mitteilen und kann ihn loben, wenn er mir etwas anderes anbietet. Oder ich kann ihm auch sagen, guck mal, eine Alternative wäre, du machst einen Sitz und bekommst etwas Nettes dafür. Vielleicht interessiert ihn das aber auch nicht, dann muss ich ihn vielleicht einfach auch mal blocken, damit er nicht damit weiterkommt. Für einen anderen ist es vielleicht ganz gut, wenn ich mich, ne, also wenn ich so tue, als würde ich es nicht mitkriegen, wobei ich persönlich ein Freund vom Ignorieren bin. Also meine Hunde kriegen ungefähr 2% am Tag von mir gesagt, was ich nicht möchte. Und die anderen 98% bin ich wohlwollend und nett und sage ihnen, was ich möchte. Und die Hunde hier, die kennen uns im Normalfall alle von Welpenbeinen auf an. Das heißt, wir haben gelernt, miteinander zu leben. Das heißt, mein Jüngster jetzt, der ist gerade mitten in der Pubertät, der reagiert ganz gut, wenn ich den anknurre. Der hat gelernt, wenn Frauchen knurrt und ich höre dann nicht auf, dann werde ich vielleicht auch mal, dann zupft die mir vielleicht mal im Fell oder so. Meine ältere Hündin, die ist 11, die war von Anfang an schon so, wenn man die ein bisschen schärfer angeguckt hat, dann hat die gesagt, oh Entschuldigung, das kommt nie wieder vor. Und ich habe bis vor 2 Jahren hier einen Harzer Fuchs im Rudel gehabt. Das war echt ein harter Knochen. Da hat man gemerkt, dass der gerne mal an einem großen Vieh hüten würde und da auch das ein oder andere einstecken würde. Und da war es dann auch schon mal so, dass der vielleicht auch mal einen Spritzer mit der Wasserflasche abgekriegt hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht wollte, dass der am Zaun steht und 2 Stunden lang rumbellt, weil der Nachbarsrüde es ihm gleich tut. Ne? Also ich finde, das ist ganz unterschiedlich und da muss man halt wirklich auch gucken, was habe ich denn für einen Hund und wo kommt das Verhalten her? Also ist das ein sicherer Hund, ist das ein unsicherer Hund, hat der vielleicht Angst oder macht er das aus voller Überzeugung, hat der Spaß an dem, was der tut? Ne? Das kann ja auch sein. Ich kann einen Hund an der Leine haben, der vielleicht aus Spaß und Freude andere Hunde an der Leine anpöbelt und dann arbeite ich mit dem natürlich ganz anders als mit einem, der das aus einer Unsicherheit heraus tut. Ne, aber ansonsten finde ich Regeln und Grenzen ganz, ganz wichtig, damit man sich versteht. Ne, letztendlich ist es für mich so, dass ein Lob sehr wohl ohne eine Grenze auskommt. Eine Grenze aber nie ohne ein Lob. Ne, also da gehört immer irgendwo auch ein Gut mit dazu. Und die Chance muss ich dem Hund auch geben. Und ich muss ihm auch die Chance vorher geben, meine Grenze verstehen zu können. Also ich muss fair bleiben. Das heißt, auch da ist manchmal ganz gut, wenn Hunde so gewisse Abläufe kennen.
Okay, im Moment bist du wieder nicht zu hören.
Ja, ich habe eben gerade auch nichts gesagt. Ja, also wie gesagt, ja, finde ich ganz wichtig. Ich finde es aber wirklich, wirklich schwierig und nicht nur, weil ich es jetzt hier vielleicht nicht sagen möchte, dazu sagen, wie muss eine Grenze aussehen. Ne? Also das hängt ja auch immer vom Verhalten des Hundes ab. Wenn ich einen Hund habe, der vielleicht 30 Kilo wiegt und der mich aus welchem Grund auch immer ernsthaft angehen möchte und ich Angst um meine eigene Unversehrtheit habe, dann bin ich garantiert um einiges deutlicher, um dem unmissverständlich klarzumachen, dass er das ein für alle Mal lassen soll. Als wenn ich da einen habe, der, weiß ich nicht, der vielleicht mal ein bisschen ungehobelt meine Individualdistanz unterschreitet, aber an sich eigentlich ein ganz netter Kerl ist. Ne? Ich glaube, da muss man wirklich auch genau hingucken.
Mhm. Gut, Jennifer, noch eine Frage. Was sind zum Beispiel die Gründe für übermäßiges Bellen?
Die Gründe für übermäßiges Bellen könnten zum Beispiel sein, ein Hund, der eben einfach auch vom Charakter her, also von seiner Attitüde her, relativ schnell erregt ist. Ne? Also es kann sein, dass er bellt, weil er sich auch ein Stückchen entlädt dadurch, also energielos wird. Das kann eine Form von Aufmerksamkeit forderndem Verhalten sein. Viele Hunde bellen auch ein Stückchen, um ihr Territorium abzugrenzen, ne? Um zu sagen, ich bin hier. Also ich glaube, dass Hunde, die viel bellen haben, zumindest bei mir in der Hundeschule oft ein nicht besonders gutes Nervenkostüm und haben vielleicht auch nicht von Anfang an Ruhe gelernt. Wir haben ja mittlerweile wirklich viele, viele Arbeitshunderassen, die bei uns als Familienhund leben sollen. Wir vergessen einfach manchmal, dass die auch bestimmte Jobs mal machen sollten. Und wenn ich mir einen Hund anschaffe, der früher Haus und Hof bewachen sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch, dass der schneller anschlägt und mehr bellt als einer, der keine Ahnung, vielleicht mal in einer Arena mit einem Stier kämpfen sollte, der wird den wahrscheinlich nicht erst angebellt haben. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also ich finde es einfach wichtig, wenn man sich erkundigt, was für einen Hund hole ich mir da, wofür ist der ursprünglich mal gemacht worden. Das heißt, welche Verhaltenseigenschaften kann der mitbringen? Also was ist möglicherweise auch genetisch ein Stück verankert? Denn Genetik bedeutet Auftretenswahrscheinlichkeit. Also wie hoch ist die Auftretenswahrscheinlichkeit dafür, dass mein Hund eben zum Beispiel verstärktes Bellverhalten zeigt, wenn sich draußen vor meinem Haus Leute unterhalten? Das heißt nicht, dass es auftreten muss, es kann aber auftreten und das bedeutet letztendlich auch, dass wenn ich es dann wieder loswerden möchte, dass der Hund wahrscheinlich relativ motiviert daran festhält, weil es einfach zu seiner rassetypischen Eigenschaft gehört.
Ja, gut, Jennifer, dann bedanke ich mich. Wir sind schon bei 25 Minuten hier angekommen. Mhm. Ich möchte dich bitten, dass du noch ein bisschen was über dich erzählst, damit die Zuhörer wissen, wer du bist, was du machst. Mhm.
Ja.
Kannst du gerne jetzt noch ein bisschen loswerden. Hi.
Ja, mein
ich hoffe, die Internetverbindung ist nicht so schlecht, dass die Leute das auch alle hören.
Ja, wir probieren das einfach mal. Okay, also mein Name ist Jennifer Gutmann. Ich bin 1978 geboren, auch hier in der Nähe von Hildesheim in Niedersachsen. Habe einen ganz normalen schulischen Lauf absolviert, habe auch eine ganz normale Ausbildung als Speditionskauffrau damals gemacht. Und bin über die Hündin meiner Eltern in einen Verein hier in der Nähe gekommen und habe dort ein wenig mit ihr trainiert und habe relativ schnell damals festgestellt, dass es da ein paar Dinge gibt, die ich gut finde und ein paar Dinge gibt, die ich so nicht wollen würde für meinen Hund oder auch für mich. Ne? Da war der Ton den Menschen gegenüber manchmal einfach auch wirklich rau. Und bin dann so ein bisschen durch die Gegend getingelt. Das heißt, habe so die ein oder andere Hundeschule angeguckt, habe auch den ein oder anderen Verein angeguckt. Der letzte Verein, wo ich dann gelandet bin, da habe ich dann eine Weile mitgeholfen und habe dort die Erwachsenenhunde und die Welpen mittrainiert. Und die Hauptverantwortliche da, also die Trainer-Obfrau, hat mich irgendwann mal gefragt, ob ich das nicht beruflich machen möchte. Das stand für mich zum damaligen Zeitpunkt eigentlich gar nicht zur Debatte, weil ich auch nicht wusste, dass man das beruflich in irgendeiner Form tun kann. Und es hat sich dann damals in meinem alten Job so ergeben, dass ich den nicht mehr machen konnte aufgrund von körperlichen Geschichten und habe aufgehört und war dann am Überlegen, was mache ich dann, und habe angefangen, mich zu erkundigen. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt ein paar Seminare rund um den Hund belegt und habe dann irgendwann das Studium in der Schweiz an der ATN gefunden und habe dort Tierpsychologie studiert. Habe mich relativ schnell danach, also das heißt, ich habe irgendwann im Februar angefangen und habe irgendwann im August daraufhin meine Hundeschule eröffnet und stand dann auch relativ schnell vor meinem ersten belgischen Schäferhund, der mich nicht aufs Grundstück lassen wollte, der das auch wirklich ernst meinte, und genau um dieses Thema ging es dann auch. Der Besitzer wollte, dass der Hund kontrollierbar wird, und ich habe festgestellt, dass die Differenz zwischen der Theorie, die man damals noch ausschließlich an der ATN gemacht hat, und der Praxis, also sprich dem Mali, der mich gerne mal getackert hätte, wirklich auch groß ist, und dachte, das geht so nicht, und habe dann angefangen, eine Ausbildung in Baden-Württemberg zu absolvieren zur Hundetrainerin. Die lief zum damaligen Zeitpunkt für mich über ein Jahr. Ich habe dort auch ungefähr ein Dreivierteljahr gewohnt und mitgearbeitet und mitgeholfen und habe dann ein Jahr später dort meine Prüfung gemacht und bin dann wieder hier zurück nach Hildesheim und habe dann hier meine eigene Hundeschule eröffnet. Damals war das noch Canis Terra, und dadurch, dass niemand oder nein, was heißt niemand, dass viele Leute immer sagten, was ist denn Canis Terra, habe ich mich 2014 entschlossen, den Namen zu verändern auf individuelle Fälle. Und so arbeiten wir jetzt hier seit 2014 immer möglichst in diesem Gedanken, individuell an eine Sache heranzugehen. Also sowohl an den Hund als auch an den Menschen. Das heißt, wir bieten hier sowohl Beratungsgespräche an mit verschiedenen Möglichkeiten, wie der Mensch das haben möchte, zum Beispiel nur als Beratungsgespräch oder dann auch mit einer schriftlichen Ausarbeitung, wo dann eben auch ein Trainingsvorschlag, manche sagen Trainingsplan, das hört sich für mich immer so fest an, drinsteht. Und dann begleiten wir die Menschen auf dem Weg zu der Veränderung, die sie sich selber auch erhoffen und die sie eben auch leisten können. Und dabei ist uns hier ganz wichtig, dass wir keinem die Verantwortung für seinen Hund abnehmen, und wir sprechen ihm auch nicht an, dass er selbst der beste Experte für das ist, was er da gerade möchte, sondern wir unterstützen einfach so gut, wie wir können, und geben natürlich auch Tipps und Ratschläge und schauen einfach, was der Mensch mit seinem Hund dann am besten umsetzen kann. Was wir hier außerdem machen, ist, dass wir also die Hundeschule selber gibt es seit 2006, und seit 2008 bilden wir Therapiehundeteams aus in drei Modulen. Das heißt also, im ersten Modul geht es darum, einen Bürohund auszubilden. Wer weitermachen möchte, der wäre dann im nächsten Modul ein Besucher- und ein Schulhundeteam und im dritten Modul dann ein Therapiehundeteam, wobei das dritte Modul nur machbar ist, wenn der Mensch dazu selber eben eine therapeutische oder pädagogische oder soziale Ausbildung genossen hat. Ja, und ansonsten arbeiten wir hier in einem Team mit im Moment 7 Trainerinnen und ja, bieten rund um den Hund relativ viel an, also von Welpen über Erwachsenenerziehung. Wir machen Beschäftigungskurse, wir zwergeln, wir trailen ganz viel, wir bieten das Longieren an und noch viele andere Dinge, je nachdem, wie halt so die Nachfrage ist. Also wir haben einen breit gefächerten Fundus, die Trainerinnen haben sich alle so ein bisschen spezialisiert, von daher können wir hier ganz viel anbieten und ja, das machen wir hier in Hildesheim und Holle, wobei hauptsächlich in Hildesheim, da ist unser Hundeplatz. Hier in Grasdorf bei Holle ist hauptsächlich unser Büro, wobei auch hier haben wir manchmal Stunden. Und viele Stunden passieren einfach da, wo Leben passiert, also sprich im Alltag. Das heißt, wir sind gar nicht so viel auf dem Hundeplatz, eben tatsächlich nur vielleicht mal mit den Welpen oder beim Longieren natürlich oder für unsere Freiläufe. Ja, und das machen wir. Also meine Wenigkeit und eine Kollegin von mir, wir machen das hier zu zweit hauptberuflich und wir haben dann eine Dozentin, also eine Honorarkraft im Team und die anderen Trainerinnen sind dann eben angestellt auf, ja, also sind angestellt hier und ja, wir bemühen uns, den Menschen und den Hund irgendwie so auf einen gemeinsamen Weg zu begleiten. Je nachdem, wo dann auch die Reise hingeht. Das ist das, was wir hier so machen.
Hallo, Jennifer?
Ja.
Einen Moment, bist du wieder weg?
Okay, hörst du mich jetzt wieder?
Okay. Ja, jetzt.
Ja. Also, wie gesagt, wir sind ja, hier möglichst individuell unterwegs, zumindest in den Einzelgeschichten und bieten aber ansonsten auch noch Gruppen an, Kurse an. Wir bieten Seminare und Workshops an, wir bieten Webinare an und ja, unser oder mein großes Steckenpferd ist die Therapie- und die Teamausbildung. Und was wir ansonsten noch so an ganzheitlichen Sachen mit im Repertoire haben, ist Osteopathie für den Hund. Ich selber bin noch Hundehomöopathin, wir haben eine Physiotherapeutin mit im Boot, wir arbeiten mit Schüsslersalzen, also wir probieren den Hund immer ganzheitlich zu betrachten und da finde ich es auch ganz wichtig, dass wir hier auch mit den Tierärzten in der Umgebung einfach auch ein ganz gutes Verhältnis haben, wenn wir wirklich mal einen Hund haben, wo wir vermuten, dass das Verhalten, was er zeigt, zum Beispiel schmerzbedingt ist oder eine andere körperliche Ursache hat, dann lassen wir das eben dann auch vorab von dem Tierarzt unseres Vertrauens in Absprache mit dem Kunden abklären. Und dann geht es los. Und dann ja, schicken wir die Teams auf so eine gemeinsame Reise. Und wer das gerne genauer wissen möchte oder wer uns kennenlernen will, der findet uns im Internet unter www.hundeschule-hildesheim-holle.de. Und da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn wir angeschrieben werden. Ansonsten sind wir auch einfach unter individuelle Fälle auf Facebook zum Beispiel zu finden. Da kann man auch ganz viel über uns erfahren und kann sich mit uns unterhalten. Und ja, da helfen wir auch gerne weiter.
Okay, Jennifer. Ich finde das ja total immer interessant, was ihr alles so mitmacht. Es ist so breit gefächert alles. Es ist ja nicht nur rein Hundetraining, sondern es ist ja alles drumherum und finde ich toll. Ganz toll.
Vielen Dank. Ja, wir sind sehr bemüht. Ja, glücklicherweise habe ich ein kompetentes Team, sonst ginge das nicht.
Ja, das glaube ich auch. Wie lange dauert so eine Ausbildung?
Du meinst die Therapiehundeteam-Ausbildung oder eine Hundetrainerausbildung? Ja. Die Therapiehundeteam-Ausbildung dauert etwas über 1,5 Jahre. Also die sind jetzt gestartet im Juli und die Ausbildung endet im März 2019. Also, das heißt, die haben so etwas, so um die 20 Monate.
Ah, okay. Das zieht sich ja doch ein bisschen hin.
Ja, das zieht sich ein bisschen hin. Die sind halt einmal pro Monat für ein Wochenende hier und haben dann zwischendurch zum Beispiel auch Praxiseinsätze, die sie vorbereiten, wo wir in Kindergärten, Schulen und Co. gehen.
Gut, so liebe Zuhörer, wir sind am Ende. Ich bedanke mich bei der Jennifer.
Gerne.
Ich hoffe, Wir können es nochmal wiederholen. Bitte entschuldigt die gestörte Internetverbindung, aber das liegt an der Technik oder an der Internetverbindung, da können wir nicht groß was machen. Aber ich denke doch, dass das ein gutes Interview war und mir hat es Spaß gemacht, mal mit einer ausgebildeten Hundetrainerin zu fachsimpeln. Und ich werde mir auch den ein oder anderen Tipp merken, wenn ich wieder Gassi gehe und gucke mal, wie die Hunde so sind. Ja, ich habe mir jetzt so die letzten Wochen mal angewöhnt, über das Wesen. Jeder Hund ist ja auch anders und jeder Hund reagiert anders. Also es ist total interessant, wenn man dann mal mit einem anderen Hund Gassi geht und nicht immer den gleichen Hund hat. Wobei, wie gesagt, meine kleine Dackeldame kann sich schlecht trennen von mir. Aber
ja, wer weiß, vielleicht führen eure Wege ja irgendwann mal zusammen.
Ja, gut, Jennifer, das soll es gewesen sein. Also ich bedanke mich.
Ja, danke dir auch.
Ganz herzlich. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Und vielleicht bis demnächst. Würde mich sehr freuen.
Ja, mich auch. Vielen Dank, Annegret. Tschüss.
Gut, danke. Tschüss.